Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Jerusalem. Treffpunkt für Juden aus allen Teilen des Römischen Reiches. Diesmal sind sie gekommen, um gemeinsam das jüdische Pfingstfest oder Wochenfest zu feiern. Dabei handelt es sich um eine Art Erntedankfest, weil jeweils in den Wochen davor die Weizenernte eingebracht wird. Im Lauf der Zeit hat das jüdische Pfingstfest allerdings eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Die Israeliten gedenken daran, dass sich Gott ihnen am Berg Sinai offenbart hat. Doch diesmal nehmen die Festivitäten plötzlich eine unvorhergesehene Wendung. Die Leute hören ein ungeheuer lautes Brausen und laufen aufgeregt zusammen. In einem Haus, in dem sich eine Schar von Jesus-Anhängern getroffen hat, muss irgendetwas vorgefallen sein. Denn diese Leute haben inzwischen das Haus verlassen und reden in aller Öffentlichkeit über die großen Taten Gottes. Und das Seltsame? Ihre Worte werden auch von den Juden verstanden, die als Gäste von weit her angereist sind und des Hebräischen gar nicht mächtig sind. Was hat das zu bedeuten, fragen sich viele. Doch manche Leute spotten nur, die haben wohl zu tief ins Weinglas geschaut. Tja, so ungefähr stellt sich das sogenannte Pfingstwunder, wie es in Kapitel 2 der Apostelgeschichte geschildert wird, aus der Perspektive der jüdischen Zeitgenossen dar. Aber einer von den Jesus-Anhängern, nämlich ein gewisser Petrus, lässt sie über die merkwürdigen Ereignisse nicht lange im Unklaren. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein lautes Brausen vom Himmel, wie das eines gewaltigen Windes, hatte die Menschen in Jerusalem aufgeschreckt. Dann begegneten ihnen Leute, die mehr oder weniger aufgeregt von den großen Taten Gottes redeten. Und alle konnten diese Leute verstehen, obwohl zum jüdischen Pfingstfest, so berichtet die Apostelgeschichte in Kapitel 2, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel zusammengekommen waren. Darunter waren eben auch Männer, die kein Hebräisch konnten und die seltsamerweise doch jedes Wort verstanden. In den Versen 14 und 15 wird berichtet: Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Ich möchte Ihren Blick auf eine Tatsache lenken, die hier zwar nur beiläufig erwähnt wird, die ich aber für recht interessant halte. Und zwar richtet Petrus, selbst ein waschechter Jude, seine Worte ausdrücklich an die Juden, die in Jerusalem und Umgebung zu Hause sind, sowie an die jüdischen Gäste, die zur Feier des Pfingstfestes gekommen sind. Und auch die anderen 11 Apostel, die Petrus schweigend zuhören, sind alle Juden. Das heißt, die erste christliche Gemeinde entsteht in einem komplett jüdischen Umfeld. Ja, das ganze Christentum hat seine Wurzeln in Jerusalem. Erst später vollzieht sich eine Öffnung nach außen, wie sie von Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt angedeutet wurde. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Im Alten Testament und bis in die Zeit Jesu hinein war Jerusalem der Ort schlechthin, wo der große und wahre Gott angebetet wurde. Doch das beginnt sich zu ändern, nachdem Gott die Apostel mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie sich aufmachen, um das Evangelium in fremde Länder zu tragen. Dass Jerusalem eine durch und durch religiös geprägte Stadt ist, kann man übrigens auch daran erkennen, dass Petrus die Männer auf die Uhrzeit hinweist. Vers 15. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Und um diese Zeit, also gegen 9 Uhr morgens, ist in dieser Stadt normalerweise noch niemand betrunken. Damit weist Petrus die Behauptung einiger Leute zurück, dass die seltsamen Ereignisse, die sie sich nicht erklären können, auf einen alkoholbedingten Rausch zurückzuführen sind. Petrus fährt fort, Vers 16, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Petrus wendet hier eine sehr wirkungsvolle und zugleich auch raffinierte Methode an. Er beruft sich auf einen alttestamentlichen Propheten und beruhigt dadurch die immer noch aufgebrachte Menschenmenge. Denn die Worte der Propheten sind für die Juden ein Bestandteil ihrer heiligen Schriften. Die Formulierung, die Petrus hier gebraucht, das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, würde man heute vielleicht so wiedergeben. Hört mal, Leute, warum kommt euch das komisch vor, was ihr da eben miterlebt habt? Schließlich hat schon der Prophet Joel das Kommen des Heiligen Geistes und weitere Ereignisse angekündigt. Zum Glück erliegt Petrus nicht der Versuchung zu behaupten, dass sich Joels Voraussagen nun erfüllen werden oder bereits erfüllt haben. Denn dem ist nicht so. Vielmehr geht es Petrus nur um die altbekannte Tatsache, dass Gott irgendwann seinen Geist ausgießen wird. Und es geht Petrus um die Art und Weise, wie sich Gott in besonderen Fällen den Menschen offenbart, so dass sie, ähnlich wie die Apostel, durch ein ungewöhnliches Verhalten auf sich aufmerksam machen. Petrus gibt nun mit eigenen Worten das komplette Kapitel 3 des Joel-Buches wieder, das allerdings nur aus 5 Versen besteht. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Soweit das 3. Kapitel des Joel-Buches, wie es vom Apostel Petrus wiedergegeben wird. Wie schon gesagt, nur bestimmte Elemente aus dieser Prophezeiung dienen ihm zur Veranschaulichung der gegenwärtigen Situation. So dürfte allen Anwesenden klar sein, dass sich an diesem jüdischen Pfingstfest die Sonne nicht in Finsternis und der Mond nicht in Blut verwandeln werden. Aber die Ankündigung, dass Gott seinen Geist ausgießen wird und dass Söhne und Töchter aus dem Volk Israel weissagen, also aus göttlicher Eingebung reden werden, hat sich etwa Ähnliches nicht auch an diesem Tage in Jerusalem ereignet? Von wegen zu viel Alkohol getrunken. Also, Petrus will mit dem Zitat aus dem Buch Joel in erster Linie die Gemüter beruhigen, damit er ihnen dann in aller Ruhe erklären kann, was die Apostel und eventuell auch weitere Jesus-Nachfolger gerade erlebt haben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie sie im Joel-Buch beschrieben wird, liegt dagegen auch heute noch in der Zukunft und ist meines Erachtens mit den anderen endzeitlichen Ereignissen verknüpft. Und nun folgt ab Vers 22 die eigentliche Rede des Petrus, die zugleich als die erste Predigt der Kirchengeschichte anzusehen ist. Alles andere vorher war nur die Überleitung dazu. Die Tatsache, dass es sich um die erste Predigt der Kirchengeschichte handelt, sollte uns übrigens dazu veranlassen, die rund 2000 Jahre Kirchengeschichte, auf die wir heute zurückblicken können, ein wenig beiseite zu schieben. Denn Petrus wendet sich als Jude, der noch immer tief in der Lehre des Alten Testaments verwurzelt ist, an andere Juden. Und die reagieren normalerweise höchst allergisch auf alles, was dem Alten Testament zuwiderläuft. Schon der erste Halbsatz, bestehend aus Vers 22, eine Zumutung für sie. Petrus spricht: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, er wurde von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Taten, Wunder und Zeichen. Ich vermute, dass hier wirklich drei verschiedene Kategorien gemeint sind, die das Handeln Jesu ausgezeichnet haben. So exakt, wie es auf den ersten Blick scheint, lassen sich diese drei Kategorien im griechischen Originaltext jedoch nicht voneinander abgrenzen. Nicht umsonst gibt es deutsche Bibelübersetzungen, die einfach alles unter dem Begriff Wunder zusammenfassen. Dabei halte ich die Dreiteilung in Taten, Wunder und Zeichen für gar nicht so schlecht. Taten können nach unserem Verständnis von jedem Menschen vollbracht werden. Zeichenhafte Handlungen prinzipiell auch. Nur das, worauf sie hinweisen, wofür sie ein Zeichen sind, das muss gegebenenfalls von Gott eingegeben sein. Und dann gibt es noch die Wunder, wie etwa die Heilung von Kranken. Nicht selten hat Jesus Wunder getan, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen, so dass sie anschließend bereit waren, ihm zuzuhören. Doch wie auch immer sich Jesus den Menschen zugewandt hat, egal was er sagte und tat, immer konnte man erkennen, dass Gott hinter ihm stand. Jesu Worte und Taten wurden, so drückt Petrus es in Vers 22 aus, von Gott ausgewiesen, also durch ihn bestätigt. Trotz dieser offensichtlichen Bestätigung durch Gott wurde Jesus von nicht wenigen Juden abgelehnt. Dadurch, so wird Petrus gleich weiter ausführen, haben sie sich Gott gegenüber schuldig gemacht. Petrus hält seinen Zuhörern vor, weiter ab Vers 23, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den jedoch hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Petrus möchte hier zum Ausdruck bringen, dass sich die Juden zwar ganz entschieden gegen Jesus gewendet haben, doch ist es ihnen nicht gelungen, Gottes Plan in irgendeiner Weise zunichte zu machen. Denn Gott war auf ihr Verhalten vorbereitet. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Gott grundsätzlich jeden Menschen für sein Verhalten verantwortlich macht und niemanden so einfach aus seiner Verantwortung entlässt. Doch wie steht es in dem Fall der Kreuzigung Jesu? Ist Jesus nicht, wie Petrus selbst zugibt, durch die Hand der Heiden, also durch die Hand der Römer, ans Kreuz geschlagen worden? Richtig. Aber ihr, so sagt Petrus zu seinen jüdischen Zeitgenossen, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht, ihr habt ihn umgebracht. Denn die Hetzkampagne gegen Jesus ging zunächst von den religiösen Führern aus. Anschließend hetzten sie das gewöhnliche Volk gegen ihn auf und beschwerten sich dann bei der römischen Besatzungsmacht, dass Jesus ein Unruhestifter sei. Schließlich verurteilte der Hohe Rat der Juden ihn zum Tode und überließ die Hinrichtung den Römern, weil letztlich nur sie Todesurteile auch vollstrecken durften. Doch ich stelle noch einmal die Frage, wer war letztlich verantwortlich dafür, dass Jesus am Kreuz sterben musste? Und ich gebe zu bedenken, dass es am Anfang von Vers 23 heißt, dass dieser Mann, also Jesus, durch Gottes Ratschluss und Vorsehung und nicht durch das Verhalten seiner jüdischen Menschen dahingegeben wurde. Jawohl, Gott selber hat seinen Sohn dahingegeben. Das heißt, so hatte es Gott nach seinem Plan im Voraus bestimmt. Und was hat ihn dazu veranlasst? Ich will es Ihnen sagen. Meine Sünde. Und natürlich auch die eines jeden anderen Menschen. Gott entlässt niemanden einfach so aus seiner Verantwortung, habe ich vorhin gesagt. Der einzige Ausweg bestand deshalb darin, dass Gott seinen eigenen Sohn die Sünden der Menschen aufbürdete. Paulus schreibt später im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das geschah übrigens alles in völliger Übereinstimmung zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus. Im Johannesevangelium Kapitel 10 wird Jesus mit den Worten zitiert, »Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, der in der allerersten Predigt der Kirchengeschichte natürlich nicht fehlen darf. In Vers 24 spricht Petrus davon, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auferweckt und die Schmerzen des Todes aufgelöst hat. Der Hinweis auf die Auferstehung ist wichtig, weil sie eine Bestätigung dafür ist, dass Gott auch das andere, was eigentlich unmöglich erschien, nämlich die Vergebung der Sünden durch den stellvertretenden Tod Jesu, dass Gott auch das möglich gemacht hat. Und nun weiter in unserem Bibeltext ab Vers 25. Petrus zitiert in seiner Predigt einige Verse aus Psalm 16, der seinen jüdischen Zeitgenossen natürlich nicht unbekannt ist. Allerdings deutet Petrus diesen Psalm auf eine Art und Weise, die sicher nicht jedem gefallen dürfte, weil er behauptet, denn David spricht von ihm, von Jesus Christus, ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Petrus nimmt also diese Verse aus Psalm 16, die fast 1000 Jahre vorher von König David niedergeschrieben wurden, und deutet sie auf Jesus Christus hin, legt ihm die Worte dieses Psalms sozusagen in den Mund. Du, mein Vater im Himmel, wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Anschließend fährt Petrus fort, Vers 29, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Nun folgt also die Begründung dafür, warum Petrus den alten David-Psalm kurzerhand auf Jesus Christus hindeutet. Petrus sagt sinngemäß, hört mal Leute, sich selbst kann David doch gar nicht gemeint haben. Denn, wie wir alle wissen, wurde er hier auf dem Berg Zion, dem Tempelberg, beerdigt. Wenn man das Grab öffnen würde, könnte man allenfalls ein paar Knochen darin finden. Die Aussage aus Davids Psalm, wonach ein gewisser Heiliger nicht verwesen wird, muss sich also auf jemand anderen beziehen. Damit kann David nur Jesus gemeint haben, der bereits am dritten Tag nach seinem Tod von Gott auferweckt wurde. Sein Körper hat tatsächlich die Verwesung nicht gesehen. Weiter ab Vers 30. Petrus fügt hinzu, da er, David, nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Ein weiteres Mal geht Petrus sehr geschickt vor, indem er auf die ausgezeichneten Schriftkenntnisse seiner Zuhörer eingeht. Sie wissen, dass an mehreren Stellen im Alten Testament von einem Nachfolger Davids die Rede ist, der dessen Königtum auf eine vollkommene Art und Weise fortführen bzw. wieder aufrichten wird. In dem gerade vorgelesenen Vers 30 wird Jesus als Nachfolger Davids ins Spiel gebracht. Aber das zukünftige Königreich, das Jesus eines Tages auf der Erde errichten wird, ist nicht das zentrale Thema für Petrus. Ihm geht es vielmehr um die Auferstehung Jesu. Weiter ab Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Nun kommt Petrus also auf den Ausgangspunkt seiner Predigt zurück, auf das ungewöhnliche Brausen vom Himmel, das auch die Leute draußen auf der Straße gehört haben, und auf das seltsame Verhalten der Apostel, die sich plötzlich in allen möglichen Sprachen und Dialekten verständlich machen können. Petrus führt das auf die Ausgießung des Heiligen Geistes zurück. Und damit ihm seine jüdischen Zuhörer auch Glauben schenken, zitiert er abermals einen Vers aus den Psalmen Davids, diesmal aus Psalm 110. Petrus spricht, ich lese weiter ab Vers 34, denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ein weiteres Mal geht Petrus auf eine Aussage Davids ein und deutet sie auf Jesus Christus hin. Denn sich zur Rechten Gottes setzen, damit kann David keineswegs sich selbst gemeint haben, denn die Gläubigen zur Zeit des Alten Testaments rechneten nicht damit, irgendwann einmal zu Gott in den Himmel zu kommen. Sie erwarteten sozusagen den Himmel auf Erden. Also, von wem hat David im Psalm 110 geredet? Von Jesus Christus, so jedenfalls Petrus. Und für seine Zuhörer, die als Juden alle im alttestamentlichen Glauben zu Hause sind, scheinen seine Argumente tatsächlich einen Sinn zu ergeben. Ich lese weiter ab Vers 37. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Bei aller Freude darüber, dass die erste Predigt der Kirchengeschichte auf interessierte Zuhörer trifft, so muss man sich doch vor Augen halten, Petrus spricht hier nicht zu irgendwelchen Heiden, die von dem Gott Israels noch nie etwas gehört haben, sondern zu jüdischen Zeitgenossen, die von Kindesbeinen an im Sinne des alttestamentlichen Gesetzes und im Sinne der alttestamentlichen Schriften erzogen wurden. Sie sollen nun umkehren von ihrem Weg, der in die Irre führt, und sich Gott zuwenden. Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, fordert Petrus sie auf. Denn die Taufe mit Wasser ist für ihn ein äußeres Zeichen für die innere Hinwendung zu Gott. Und er fügt hinzu, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Sprich, ihr werdet den Heiligen Geist wie ein Geschenk empfangen. Weiter ab Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ein Mitgliederzuwachs von etwa 3000 Menschen für die gerade erst entstandene erste christliche Gemeinde, kein schlechtes Ergebnis. Aber darauf kommt es letztlich nicht an, ebenso wenig wie auf die Höhe des Kirchturms oder auf den Klang der Glocken. Wichtig ist vielmehr, dass in dieser Gemeinde bildlich gesprochen die Kanzel in der Mitte steht. In Vers 42 wird das mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Als zweites wird die Gemeinschaft untereinander genannt. Eine Gemeinde oder eine Kirche, die aus lauter Christen besteht, die lieber für sich alleine bleiben wollen, wird nicht lange existieren können. Nicht umsonst wird die Gesamtheit aller Christen auch als Leib Jesu bezeichnet, dessen Glieder selbstverständlich mit dem Leib und damit auch untereinander in Verbindung bleiben müssen. Als drittes wird das Brotbrechen genannt. Damit ist das Abendmahl gemeint, das an den Opfertod Jesu erinnert. Und als viertes das gemeinsame Gebet. Egal wo auch immer auf der Welt eine christliche Gemeinde entstanden ist, diese vier genannten Punkte aus Vers 42 sind von großer Wichtigkeit. wird auch nur einer vernachlässigt, so jedenfalls meine Beobachtung, geht es mit der Gemeinde früher oder später bergab. Und hier noch der letzte Abschnitt aus Kapitel 2, also die Verse 43 bis 47. Dort wird berichtet, es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde oder Kirche Jesu nie wieder eine solch positive Ausstrahlungskraft hatte wie in diesen ersten Jahren. Denken Sie nur an die Art und Weise, wie die Christen füreinander und für andere sorgten. Selbst was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Für einen solchen Lebensstil sind heute nur die allerwenigsten Christen bereit. Allerdings für das Wachstum einer Gemeinde oder einer Kirche sind offenbar andere Dinge ausschlaggebend. Denn ganz am Schluss unseres Kapitels heißt es ausdrücklich, der Herr, und nicht diese mustergültige Gemeinde, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. An dieser Stelle wie immer eine herzliche Einladung an Sie, die nächste Folge aus der Reihe durch die Bibel wieder einzuschalten. Dann erreichen wir das dritte Kapitel der Apostelgeschichte. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.